HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Es gibt sie, Krisenszenarien für den Notfall. Aber was passiert eigentlich genau, wenn Strom, Wasser oder Lebensmittel nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung stehen? In der Funkkolleg Folge 21 geht es um die Einrichtungen der Versorgung, die den Alltag in unserem Staat sichern, die sogenannten kritischen Infrastrukturen. Jan Eggers beschreibt, wo Gesellschaften verletzlich sind.
Eine Szene aus dem Katastrophenfilm Independence Day aus dem Jahre 1996. Gleich ist der Countdown vorbei.
Time's up.
Und dann sprengen riesige, außerirdische Flugscheiben mit ihren Todesstrahlen das Weiße Haus in die Luft. Nur spätestens damit haben die Außerirdischen aus dem Kinofilm bewiesen, dass sie nicht die hellsten Lichter sind. Der Angriff auf das Weiße Haus und andere markante Gebäude ist zwar spektakulär, aber wenig sinnvoll. Die wichtigen Ziele sind andere. 1953 analysierte eine Forschergruppe an der US-Universität Stanford den Zweiten Weltkrieg und fand heraus, die Kriegswirtschaft von Nazi-Deutschland war abhängig vom Güterverkehr auf der Schiene. Als die Alliierten mit ihren Angriffen auch die Reichsbahn immer mehr lähmten, kam die Kohle aus dem Ruhrgebiet nicht mehr zu den Stahlwerken, der Stahl nicht mehr zu den Schiffs- und Flugzeugwerken in Hamburg, die produzierten Ersatzteile nicht mehr an die Front. Der Angriff auf das Transportsystem war der entscheidende Schlag, der die deutsche Wirtschaft völlig desorganisierte. Die Eisenbahn war im Deutschland der Kriegsjahre die kritische Infrastruktur. 70 Jahre später hat sich unsere Welt völlig verändert. Wir sind von anderen Dingen abhängig. Was sind heute unsere kritischen Infrastrukturen, auf die wir nicht verzichten können? Und wie sehr trifft es uns, wenn wir doch auf sie verzichten müssen? Die folgenden Ereignisse sind ausgedacht, aber sie sind keine reine Fiktion. Schauen wir also ins Tagebuch von Dirk, 30 Jahre alt, Verwaltungsangestellter in Frankfurt.
Tag 1. Heute Mittag ist ein Gewitter aufgezogen. Ich hatte mir einen schönen heißen Kaffee eingeschenkt, das Radio angemacht und mich ans Fenster gesetzt. Und plötzlich tat es einen Schlag und alles war aus. Stille. Das Radio tot. Kein Internet. Kein Licht mehr in der Wohnung.
Ein Stromausfall. Ist das wirklich die große Gefahr, die unsere Gesellschaft ins Wanken bringen könnte? Wie gut sind wir darauf vorbereitet und was können wir tun? Gerold Reichenbach kann uns dazu viel sagen. Kritische Infrastrukturen beschäftigen ihn, seit er als Helfer beim THW begonnen hat, beim Technischen Hilfswerk. Das war in den 1970er Jahren. Und als er dann in die Politik ging, hat ihn der Katastrophenschutz weiter beschäftigt. Als Bundestagsabgeordneter der SPD hat er 2008 mit anderen ein sogenanntes Grünbuch verfasst, das sich die Frage stellte, wo ist unsere Gesellschaft verwundbar?
Wir produzieren immer mehr Einrichtungen, die darauf bestehen, dass der Strom völlig selbstverständlich fließt. Ich nenne ein Beispiel. Wir reden von der Digitalisierung der Gesellschaft. Ohne Strom null Digitalisierung, weil kein Computer, kein Mobilfunk, keines dieser digitalen Möglichkeiten funktioniert ohne Energie, das heißt ohne Strom.
Die Digitalisierung hat unsere Welt verändert. Unsere Abhängigkeit ist gestiegen.
Das ist das, was wir im Grünbuch damals diese schleichenden Risiken genannt haben. Also ich verändere Infrastruktur und merke gar nicht, dass ich mit der Veränderung dieser Infrastrukturen plötzlich neue Risiken generiere.
Diese neuen Risiken werden uns im Laufe dieser Sendung immer wieder beschäftigen. Eine Untersuchung, die 2011 die Folgen eines Stromausfalls durchspielte, kam zu dem Schluss:
Ein Stromausfall in einem großen Teil des Bundesgebiets über längere Zeit wäre eine nationale Katastrophe. Diese wäre selbst durch eine Mobilisierung aller internen Kräfte nicht beherrschbar, allenfalls zu mildern.
Schrieben die Wissenschaftler im Auftrag des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Wir können uns das nicht vorstellen, mahnt Gerold Reichenbach. Eben weil, anders als beispielsweise in den USA, der Strom bei uns so gut wie nie länger ausfällt.
Da fehlt einem die Fantasie. Oft denkt man halt auch über Selbstverständliches nicht mehr nach. Es funktioniert ja. So, und niemand denkt darüber nach, was passiert eigentlich, wenn der Strom ausfällt.
Tag 1 am Nachmittag. Ich wollte meine Freundin anrufen. Das schnurlose Telefon hat keinen Strom und geht nicht. Mit dem Handy bin ich nach ein paar Versuchen durchgekommen. Bei ihr ist der Strom auch weg. Ist wohl was Größeres. Naja, dann geht's halt mal einen Tag ohne Radio und Internet. Muss ja.
Kann das sein? Kein Telefon, aber noch Handy? Matthias Hollig ist Informatikprofessor in Darmstadt. Er kennt die Verwundbarkeit moderner Kommunikationsnetze.
Ohne Strom werden unsere Netze nur kurz weiter funktionieren. Je nach Standort gibt es Funkzellen, die über eine USV, unterbrechungsfreie Stromversorgung, verfügen, die eine gewisse Zeit puffert. Es gibt auch Standorte, die über Dieselaggregate länger betrieben werden können, wenn dann auch früher oder später jemand Diesel nachfüllt. Und es ändert nichts daran, dass das weite Teile des Netzes nach einigen wenigen Stunden wahrscheinlich nicht mehr funktioniert.
Tag 1 am Abend. Am Nachmittag hat es bei mir geklopft. Mein Nachbar Mike fragt, ob bei mir der Strom auch weg ist und schlägt ein Weltuntergangsgrillen im Hof vor. Also bin ich beim Supermarkt ein paar Würstchen und Bier holen gegangen. Merkwürdige Stimmung. Alle sind angespannt. Die Kassierer haben altertümliche Quittungsblöcke und Kellnergeldbeutel statt der Computerkassen. Dann fiel mir noch ein, für mein Küchenradio Batterien mitzunehmen. Das könnte ja noch gehen. Alle Batterien waren weg. Aber da brachte ein Mitarbeiter gerade neue aus dem Lager und ich konnte mir 5 Packungen sichern. Später dann grillen im Hof mit den Nachbarn. Mit warmem Bier und zum Geheul von Martinshörnern in der Stadt. Weltuntergangsparty passt ganz gut. Das Radio läuft, aber es gibt keine Musik. Sie erzählen uns, dass in ganz Hessen der Strom weg ist. Und irgendwann drehen wir es ab. Das Handynetz ist seit Stunden tot.
Haben Sie ein Radio mit Batterien, also ein Transistorradio? Ja, ich glaube, das ist nicht die Mehrheit unserer Bevölkerung inzwischen. Vielleicht fallen wir zurück in einen Zustand, wo der Lautsprecherwagen das beste Mittel ist, um jemanden zu erreichen.
Übrigens ist auch der digitale Funk der Sicherheitsbehörden zuerst nur für einige Stunden sichergestellt, bis auch die Funkzellen Notstrom brauchen. Dafür müssten Feuerwehr, Polizei und technisches Hilfswerk einen Teil ihrer so wichtigen Notstromaggregate einsetzen, denn ihre Krisenkommunikation ist nun extrem wichtig. Der alte Analogsprechfunk, wenn er denn überhaupt noch da ist, taugt allenfalls für den lokalen Einsatz.
Tag 2. Immer noch kein Strom. Ich habe einen Kater von unserer Weltuntergangsparty. Duschen war kein Spaß. Es kommt nur wenig Wasser aus dem Hahn. Und die Warmwasser-Gastherme hat auch keinen Strom, also nur kaltes Wasser. Und es läuft nicht mehr richtig ab und steht jetzt schon handbreit in der Duschwanne. Dann los zur Arbeit. Natürlich geht keine Ampel. Und was merkwürdig ist, die Tankstellen haben auch zu. Der Busfahrer sagt, wenn der Tank leer ist, bleibt er erst einmal bis auf Weiteres im Depot.
Es ist paradox. Das, was man bei einem Stromausfall am dringendsten braucht, ist Energie. Vor allem Diesel für die Notstromaggregate. Auch Diesel wird schlecht. Man kann also die Tanks der Generatoren nicht auf Vorrat volltanken. In Deutschland hat zudem praktisch keine Tankstelle, kein Großlager, eine Notstromversorgung. Und in der Regel gibt es nicht einmal eine Möglichkeit, die Tankstellen mit Notstrom zu versorgen, erklärt Gerold Reichenbach.
Eigentlich mit einer ganz einfachen Regelung, nämlich zu sagen, jede neu gebaute Tankstelle kann nicht zugelassen werden, wenn nicht eine Notstromversorgung da ist, bekömmert diese Verwundbarkeit weg. Das heißt, wir haben viele Bereiche, wo man eigentlich mit bestimmten gesetzlichen Vorgaben die Verwundbarkeit reduzieren könnte.
In vielen US-Bundesstaaten gibt es diese Regelung, sagt der Bundestagsabgeordnete Gerold Reichenbach. Aber wer politische Entscheidungen für besseren Katastrophenschutz wolle, der hat ein Problem.
Sie haben das Paradoxon, dass wenn lange nichts passiert, die Verwundbarkeit steigt und gleichzeitig diejenigen, die auf die steigende Verwundbarkeit hinweisen, relativ große Probleme haben in der Öffentlichkeit, auch in der Prioritätensetzung durchzudringen, weil es ist ja noch nichts passiert.
Besonders, wenn dieses Geld nicht vom Staat kommen soll, sondern von Dritten. 80% aller kritischen Infrastrukturen sind in Privathand. Das heißt, Wirtschaftsunternehmen müssten diese Kosten zunächst tragen.
Tag 2 am Nachmittag. Bei der Arbeit ist ziemliches Chaos. Wir Buchhalter haben im Moment nicht wirklich was zu tun. Die Computer gehen ja sowieso nicht. Also hat mein Chef mich nach ein paar Stunden heimgeschickt. Zu Hause Chaos. Das Abwasser fließt nicht mehr ab. Das Klo kann ich auch nicht mehr benutzen. Gestern noch Würste zu kaufen war idiotisch. Alles aus dem Kühlschrank muss weg. Davor eine Riesenpfütze aus dem Eisfach. Ich habe die Abfälle in einen Müllbeutel gepackt und draußen neben die Tonne gestellt. auf einen immer größer werdenden Haufen.
Das ist schon viel länger her. Da habe ich mal einen Bürgermeister bei mir im Kreis gefragt. Habe gesagt, was machst du denn, wenn Strom ausfällt? Und wie organisierst du das mit den Tierkadavern? Sagt er, ach, das ist für uns kein Problem. Wir haben so gut wie keine Viehhaltung mehr im Ort. Ich sage, ja, das ist richtig. Aber du hast 20.000 Einwohner. Das heißt, ich schätze mal so an die 8.000 bis 10.000 Kühltruhen. In jeder dieser Kühltruhe liegt in Einzelteilen mindestens 5 Kilo Tier. Dann kannst du das hochrechnen, wie hoch dein Tierkadaverproblem ist.
Das Präsidiumsmitglied des Technischen Hilfswerks Gerold Reichenbach betont, eine Katastrophe betrifft nicht nur Polizei, Feuerwehr und THW. Auch die jeweilige Gemeinde muss auf die Notlage reagieren.
Der Bürgermeister ist erstmal derjenige, der zuständig ist für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in seiner Gemeinde, soweit es nicht in den polizeilichen Bereich geht. Das heißt, er ist eigentlich die Behörde, die sich als Erste darum kümmern muss, wie kriege ich bestimmte Dinge geregelt.
Seit 2013 gibt es einen festen Rahmen. Das Land Hessen hat aus Krisenszenarien die Rahmenempfehlungen Stromausfall entwickelt. Sie geben den Städten und Gemeinden Hausaufgaben, wer kümmert sich um was, was hat im Ernstfall Priorität. Nicht nur Behörden sind verletzlich, auch die Privatwirtschaft ist es. Je moderner organisiert, desto verletzlicher. Auch die Lieferketten, die uns mit dem Nötigsten versorgen, sind kritische Infrastrukturen.
Jeder ist es gewohnt, er geht in die Apotheke, gibt sein Rezept ab und dann sagt, jawohl, Sie kriegen ein Zettelchen, ist heute Mittag da.
Tag 2. Am frühen Abend klopft es an der Tür, Nachbarin Maike. Völlig aufgelöst. Sie hält mir eine aufgeweichte Medikamentenschachtel hin. Natürlich, Maike ist Diabetikerin. Sie braucht ihr Insulin. Und bei der Apotheke haben sie einfach wieder weggeschickt. Nichts mehr auf Lager. Wir beschließen es, beim Krankenhaus zu versuchen.
Wir haben auch in der Arzneimittelversorgung heute diese intelligente Logistik. Es gibt keine großen Lager mehr und wenn, da haben wir die sogenannte chaotische Lagerhaltung. Das heißt, nicht mehr wie früher, es gibt einen Lageristen und einen Gabelstapelfahrer und der hat anhand von Karteikärtchen dann einsortiert. Das macht heute ein Computer, der guckt, wo ist Platz und da schiebt er den Kram rein. Das heißt aber, wenn der Computer ausfällt, habe ich ein Lager voller Medikamente und habe doch keine. Ich komme nicht mehr ran. Ich weiß nicht mehr, wo was ist. Und damit bricht diese ganze Apothekenlieferkette zusammen.
Immer noch Tag 2. Wir laufen zum Bürgerhospital. Der Eingang zur Notaufnahme ist völlig verstopft. Es dauert Stunden, bis wir drankommen. Im Krankenhaus ist es völlig still. Die Gänge sind dunkel. Nur einzelne Geräte haben Strom. Schließlich kommen wir zu einer improvisierten Medikamentenausgabe. Es dauert weitere 4 Stunden, bis Maike ihr Insulin bekommt.
Eigentlich müsste man hingehen und müsste sagen, na gut, dann brauchen wir eine Gesetzgebung, die Krankenhäuser dazu bringt, entsprechendes vorzuhalten. Das muss aber dann auch finanziert werden, weil irgendjemand muss die Vorhaltung von solchen Überkapazitäten bezahlen.
Am Abend fährt ein Polizeiwagen mit Lautsprecher durchs Viertel. Der Stromausfall wird wohl mindestens noch einen Tag dauern. Wir sollen selbst für eine Grundausrüstung sorgen. Und im Notfall zur nächsten Feuerwehr- oder Polizeiwache laufen. Oder einfach aus dem Fenster rufen. Die Nachbarn reden tatsächlich über Brandwachen. Schließlich brennen in fast allen Wohnungen Kerzen und in einigen Campingkocher.
Wieso bricht ein Stromnetz zusammen? Die Netzbetreiber sagen, dass es schwieriger geworden ist, die Stromnetze stabil zu halten. Sie verweisen auf die Energiewende, auf Sonnen- und Windenergie, die stark schwanken, auf die Abschaltung verlässlicher Größen wie Atom- und Kohlekraftwerke. Diesen gesteigerten Anforderungen können Sie nur mit computergesteuerter Schalt- und Regeltechnik begegnen, was der Informatiker Matthias Hollig von der TU Darmstadt zunächst einmal als ein zusätzliches Risiko bewertet.
Ich glaube tatsächlich, durch die zunehmende Vernetzung von Energiesystemen werden die natürlich auch verwundbarer. Die Systeme sind komplexer und man hat in den vergangenen Jahren angefangen, diese Systeme untereinander zu vernetzen. Und durch diese Vernetzung kann man natürlich diese Systeme viel besser optimieren, aber sie werden natürlich auch angreifbar.
Ist die Digitalisierung also ein gewaltiger Irrweg? Haben wir bei den kritischen Infrastrukturen leichtfertig Sicherheitsreserven wegoptimiert und uns so von einer anfälligen, angreifbaren Technik abhängig gemacht? Die Antwort von Professor Matthias Hollig und anderen Informatikern ist mehrschichtig. Computersicherheitsstandards sollten dafür sorgen, dass die kritischen Systeme resistenter werden gegen Angriffe. Zugleich bietet die digitale Technik aber auch die Chance, die kritischen Systeme resilienter zu machen. Resilienz bedeutet hier, auch wenn das Gesamtnetz zusammenbricht, retten einzelne Teile wichtige Funktionen.
Wenn man jetzt Fähigkeiten in den Geräten und den Netzkomponenten hat, um diese Netze wenigstens lokal wieder in Betrieb nehmen zu können oder zu betreiben, dann könnte das sehr, sehr viel helfen. Das wäre genau der Schritt hin zu einem resilienten System, dass man nicht ein Single Point of Failure, sondern ein Ausfall einer wirklichen Kernkomponente, das ganze System lahmlegt, sondern dass man für diesen Fall gewappnet ist.
Tag 3. Immer noch ist anscheinend praktisch ganz Hessen ohne Strom. Im Radio haben sie gesagt, dass Hanau morgen wieder Strom haben soll, weil sie es vielleicht schaffen, das Kohlekraftwerk in Großkrotzenburg wieder in Betrieb zu nehmen. Die Bundesregierung gehe von einem gezielten Hackerangriff durch einen anderen Staat aus. Welchen sagen sie nicht? Und man überlege, den Zivilverteidigungsfall auszurufen. Ich habe nicht verstanden, was das heißt. Sind wir jetzt im Krieg?
Das Grundgesetz behandelt Angriffe anders als Katastrophen. Ein großflächiger Stromausfall wäre eine nationale Katastrophe, aber der Bund wäre nicht automatisch dafür zuständig. Katastrophen sind Ländersache. Die betroffenen Bundesländer müssten sich bei einer Katastrophe koordinieren, Fachleute und Helfer an einen Tisch bringen, ihre Hilfseinsätze und die Hilfe von außen abstimmen. Der Bund darf die Koordinierung erst dann an sich ziehen, wenn es sich um Fragen der Zivilverteidigung handelt, also um die Folgen eines Angriffs durch einen anderen Staat. Der Politiker Gernot Reichenbach findet das anachronistisch.
Eigentlich ist es schnurzpiepewurst egal, was der Auslöser war. Der kriminelle Hacker, der böse Feind, der uns angreift, der Terrorist, der blöde technische Fehler oder irgendein Naturereignis, das dazu führt, dass plötzlich eine Reihe von zentralen Servern ausfallen.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Gerold Reichenbach wünscht sich eine stärkere Rolle des Bundes. Die Länder sehen das anders. Das CDU-geführte hessische Innenministerium verweist darauf, dass der Bund ja keine eigenen Ressourcen hat, um Hilfe und Schadensbegrenzung zu organisieren und auf die Umsetzung durch die Länder ohnehin angewiesen wäre. Eine zentrale Bundeseinrichtung würde aber in jedem Fall eine entscheidende beratende Rolle spielen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge, kurz BBK. Das BBK, eine Behörde des Innenministeriums, versucht, das nötige Wissen zu sammeln und zu verbreiten und organisiert alle 2 Jahre Planspiele, die sogenannten Lükex-Übungen. 2011 beispielsweise spielten Experten und Verantwortliche unter Anleitung des BBK das Szenario eines zielgerichteten Cyberangriffs durch. Eine Beobachtung: Ein Ausfall der Computer- und Kommunikationsnetze würde Handel und Finanzwesen hart treffen.
Tag 3. Einkaufen. Genauer gesagt betteln. Vor dem Supermarkt stehen 2 unrasierte Männer in einer Wachmannsuniform. Es gibt nur noch Saft, Reis und Nudeln. Und auch nur noch rationiert. Wie ich die kochen soll, weiß ich nicht. Bargeld habe ich auch kaum noch. Die Bank sagt, ich soll morgen wieder kommen. Sie dürfen eigentlich kein Geld auszahlen, wenn nichts funktioniert. Aber sie arbeiten an einer Lösung. Zum Glück konnte ich tauschen. In dem Trödelladen 2 Straßen weiter nimmt der alte Händler meine goldene Uhr in Zahlung. Was weiß ich, wo er all das Bargeld her hat. Und Batterien sind anscheinend auf dem Weg, zur Ersatzwährung zu werden. Ich muss was tun, ich werde wahnsinnig. Also laufe ich zur Arbeit, vorbei an Müllbergen. In einigen Autos sitzen die Menschen, hören Radio, laden ihre Handys auf. Ein Jugendlicher holt sein Smartphone heraus und schreibt in aller Ruhe eine Chatnachricht. Nanu, denke ich. Das Handynetz ist doch tot.
Tatsächlich gibt es Chat-Apps, die auch ohne Netz noch ein bisschen funktionieren. Sie heißen Firechat, Zombie-Chat oder Offline-Chat und basieren auf einer einfachen Idee. Die Funkchips im Smartphone müssen sich nicht mit einem Handynetzknoten verbinden. Sie können im Prinzip auch direkt zu anderen Smartphones funken und so ein improvisiertes, grobmaschiges Kommunikationsnetz aufspannen – ein sogenanntes Mesh. Man könnte diese Technologie doch gleich in die Handys einbauen, um im Notfall auch ohne Netz die Möglichkeit zu haben, wenigstens Textbotschaften zu versenden. Der Informatiker Matthias Hollig forscht daran in einem Pilotprojekt mit Handynetzbetreibern. Es sind allerdings noch einige Probleme zu lösen. Bis dahin bleibt Kommunikation im Notfall ein Engpass, der weite Teile von Wirtschaft und Gesellschaft ausbremsen, wenn nicht sogar lahmlegen wird.
Tag 3, Nachmittag. Neben dem Polizeipräsidium im Hessischen Rundfunk haben sie eine Art improvisiertes Telegrafenamt eingerichtet. Wer dringende Nachrichten hat, kann sie über die Sendernetze nach draußen schicken. Ohne Garantie. Und die Polizei hat Funk- und Satellitentelefone. Am Flughafen kommt am Nachmittag ein Reporterteam der BBC an, das einen Frankfurt-Führer braucht. Also hole ich mein halb vollgetanktes Auto von zu Hause und fahre. Die Autobahn ist fast leer, bis kurz vor dem Flughafen. Dann ist Stau. Der Flughafen scheint kaum betroffen zu sein. Vor allem Frachtmaschinen sind unterwegs. Im Minutentakt schweben die Flugzeuge ein. Über die alte DC-3-Propellermaschine am Denkmal für die Luftbrücke nach Berlin vor 70 Jahren. Alles schon mal da gewesen.
Tatsächlich hat der Katastrophenschutz lang vom Kalten Krieg profitiert. Auch wenn die Szenarien, die zum Teil noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammten, veraltet waren, sagt Gerold Reichenbach.
Den Fehler, den wir 1990 gemacht haben, war zu glauben, dass sozusagen, weil der Anlass für bestimmte Szenarien, nämlich der Ost-West-Konflikt, jetzt nicht mehr da ist, dass es diese Szenarien nicht mehr geben wird. Und das hat uns zum Beispiel 2015 eingeholt. Wir hatten früher eine Bevorratung von Betten, wir hatten früher Einheiten und Einrichtungen beim Roten Kreuz, bei anderen Organisationen, die darauf spezialisiert waren, Flüchtlinge oder Obdachlose zu betreuen. So, jetzt hat man 1990 gesagt, okay, das Thema ist weg und deswegen wird es nie mehr Flüchtlingsbewegungen geben. Das war der Fehler.
Egal, welches Szenario hinter der Katastrophenvorsorge steht, auch wenn es nie so kommen wird wie in den Plänen, es ist gut, wenn sich die Helfer mit Krisenszenarien beschäftigt haben.
Tag 4. Heute Morgen konnte ich wieder duschen. Immer noch kalt, zum Glück ist Sommer. Die Wasserpumpen scheinen wieder zu laufen. Und viel wichtiger, die Abwasserpumpen. Im Radio sagen sie, erste Stromnetze gehen wieder in Betrieb. Die Helfer haben sich jetzt organisiert. Und die Hilfe aus den Nachbarländern kommt an. Am Nachmittag fahre ich zu meiner Freundin aufs Land. Sie wohnt in der Nähe eines Bauernhofs und sagt, sie wird den Rest ihres Lebens ein Geräusch im Ohr haben. Das Schmerzgebrüll von Kühen, die nicht gemolken werden. Den Kühen geht's wieder gut. Ein paar Dörfer weiter ist wohl eine ganze Hühnerbatterie umgekommen, als ich die Halle mit den Hühnern ohne Kühlung und ohne Wasser immer weiter aufheizte. Der Gestank der verbrannten Tierkadaver zieht über die Felder, aber sonst ist allmählich die Normalität wieder zu ahnen. Wir werden wohl erst in ein paar Monaten wissen, was da wirklich passiert ist.
Als im Sommer 2016 der Innenminister den neuen Zivilschutzplan des Bundes vorstellte und die Bürger aufforderte, Vorräte anzulegen, da drehte sich die Diskussion um ein Wort: Hamsterkäufe. Dabei lohnt der Blick auf die Liste der Dinge, an die man für Notfälle denken sollte. Zum Beispiel 2 Liter Wasser pro Person und Tag für eine Woche.
Ich habe neulich mal einer, der sagte, ne, dann stelle ich mir halt mal 30 Dosen Ravioli in den Keller. Und habe ich gesagt, wieso magst du Ravioli? Sagt er, nee, überhaupt nicht, aber im Notfall esse ich die. Ich habe gesagt, was heißt im Notfall? Du musst eigentlich, wenn du 30 Dosen Ravioli unten im Keller hast, musst du alle Monate mal eine Dose Ravioli aufmachen und eine neue kaufen. Oder willst du 30 Dosen nach Ablauf der Haltbarkeit wegschmeißen und dir wieder neue kaufen? Da hat er mich ganz seltsam angeguckt. Ja, das war logisch, aber es sind dann alles so Dinge, an die man nicht denkt.
Die Katastrophenhelfer haben ihre Notfallpläne, wir Normalbürger in der Regel nicht. Und deshalb ist das Wichtigste, was man über kritische Infrastrukturen wissen muss, dass sie ausfallen können.
Kritische Infrastrukturen, wo Gesellschaften verletzlich sind. Das war die Funkkolleg-Folge 21 von Jan Eggers. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf funkkollegsicherheit.de. Ebenso weiterführende Informationen. Und das hr-Info-Funkkolleg gibt es jetzt auch als Buch. Sicherheit, subjektive Ängste und objektive Gefahren. Es kostet 19,80 Euro.